Irgendwas wollte ich noch sagen. Es tut mir auch außerordentlich leid, dass Job nicht da ist. Ich hätte ihn gerne genossen. Aber es ist nun mal so. Und jetzt müssen wir mit dem zurechtkommen. Wir haben in der letzten Predigt über die Bergpredigt gesehen, wie Jesus über seine Jünger, die ihm noch nicht so lange nachgefolgt sind, diese Segensworte, die Seligpreisungen ausgesprochen hat. Jesus, so haben wir gesehen, trat in historische Fußstapfen, die 1400 Jahre vorher getreten worden waren, als das Volk Israel das Land eingenommen hatte und unter Josua das Volk vom Berg Gerizim den Segen proklamieren sollte und vom Berg Ebal den Fluch proklamieren sollte, der über die kommen sollte, die entweder Gott nachfolgten oder Gott verwarfen. In der Parallelstelle in Lukas 6 sehen wir, dass wie Jesus das auch bei seinem Tun machte. Dort haben wir die Segensworte und da haben wir die Fluchworte, das haben wir letzten Sonntag gesehen. Wenn es interessiert, kannst du noch mal nachgucken. Und er machte damit deutlich, dass er sein Volk sein neues Gottesvolk in ein neues Land führen würde, in das Land des Reiches Gottes, von dem wir zuletzt gesungen haben, dass Gott es schon hier beginnend bauen soll. Die Segensaussagen über den Jüngern beschreiben, wie das Volk in diesem Land eigentlich beschaffen sein soll, welchen Wesenszug, welche Charaktereigenschaften es haben soll. Und jedes Land hat Ordnungen, oder? Also sowas wie ein Grundgesetz, sowas wie eine grundlegende Rechtsbestimmung, die für alle Bürger gilt. Und so ist es auch in diesem neuen Land, in dem Reich Gottes. Auch da gibt es eine Rechtsordnung. Und über diese Rechtsordnung, über die reden wir heute. Deshalb heißt das Thema heute das neue Gesetz. Wir werden aus Matthäus 5, 17 bis 48 den Text lesen. Und ich habe mir gedacht, und das soll kein Lückenfüller sein, aber ich habe gedacht, es wäre mal gut, das miteinander zu lesen. Und so wir können wir auch dazu aufstehen. Und dann lesen wir diesen relativ langen Text gemeinsam. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstaben, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist. Auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Soweit. Ich habe drei Punkte. Die Gültigkeit des Gesetzes, Beispiele des Gesetzes für drinnen, Beispiele des Gesetzes für draußen. Die Gültigkeit des Gesetzes. Wir haben, und da kam mir diese Parallelität, so stand mir vor Augen, wir haben am Freitagabend uns mit den ältesten Kandidaten zusammengesetzt und da haben wir darüber gesprochen, über eine Frage, die uns da beschäftigt hat. Die Frage, was sind die Dinge, wo wir uns als Älteste einig sein müssen, wo wir dasselbe Verständnis und dieselbe Überzeugung haben sollen? Ja, ist eine grundlegende Frage, weil wenn man als Team zusammenarbeiten will, dann muss man sich da einigen. Wenn ein Staat zusammenbleiben will, dann muss er bestimmte Grundprinzipien sich zu eigen machen. Wenn das Reich Gottes eins sein soll, einig sein soll, dann braucht es etwas, was es eint. Grundlagen. Was denkt ihr, war die Antwort, die wir gefunden haben bei unseren Überlegungen? Was uns als Ältestenschaft einen sollte? Welche Überzeugungen? Die Antwort war, die grundlegenden Dinge des christlichen Glaubens, der Erlösung durch Jesus, die in dem Glaubensbekenntnis drinstecken. Und dieses Glaubensbekenntnis, das haben wir zitiert in einem grundlegenden Schriftstück unserer Gemeinde, nämlich dem Gemeindekennenlernkurs. Und wir haben gefunden, dass der Gemeindekennenlernkurs, die Inhalte, die dort drin sind, für uns als älteste Grundlage des gemeinsamen Arbeitens sein sollten. Darin steht, wie gesagt, das Glaubensbekenntnis, die Taufe, das Verständnis über Gemeinde, was Gemeinde eigentlich ist, das Verständnis von Taufe, Taufe im Heiligen Geist, Geistesgaben, Leiterschaft und Ältestenschaft und apostolischer Dienst, die verbindliche Zugehörigkeit in einer Kleingruppe zur Gemeinde, die finanzielle Teilhabe im Zehnten, die Anbetung als unsere Berufung und unser Auftrag, Jünger zu machen. All das sind die Dinge, wo wir uns einig sind, jawohl, das wollen wir. Und wir wollen es so, wie es da beschrieben worden ist. Der Gemeindekennenlernkurs ist das Dokument, das die Grundlage dieser Gemeinde ist. Und so wollen wir Gemeinde bauen, diese Gemeinde und von dieser Gemeinde auch Gemeinden auspflanzen. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, aber was ist, wenn es gibt ja auch andere Gemeinden, die je nachdem andere Verständnisse haben von Leiterschaft, von je nachdem sogar von Sakramenten und von vom Dienst in der Gemeinde, was machen wir da? Können wir mit denen zusammenarbeiten? Und wir haben gefunden, ja, wir können, solange wir die gemeinsame Grundlage Jesus Christus, Herr und Erlöser, haben. Aber dann kam die nächste Frage auf, ja, aber wie ist es, wenn es zum Beispiel um so Dinge wie Ehe für alle oder Abtreibung geht? Können wir da mit denen noch? Und wir haben gemerkt, dass wir über zwei unterschiedliche Dinge reden. Wir reden einmal über die Ordnung innerhalb unserer Gemeinde, über unser Verständnis von Gemeinde, wie wir Gemeinde bauen wollen. Wir reden auch über das, was Grundlage der Fels, der eigentliche Fels, Jesus Christus, der Fels jeder Gemeinde sein sollte, bedeutet. Und dann reden wir auf der anderen Seite über Sünde, wie das Verständnis zur Sünde ist oder wie wir Sünde im Einzelnen verstehen. Und für uns innerhalb der Gemeinde ist Sünde alles, was Gott Sünde nennt. Und da können sich je nachdem durchaus inzwischen Trennungslinien auftun, wo wir dann je nachdem eben auch sagen müssen, okay, bis dahin ist die Grenze, da können wir mitgehen und ab da können wir nicht mehr mitgehen, weil wenn wir meinetwegen eine Gemeinde, die Ehe für alle offen propagiert, die Abtreibung offen unterstützt, dann sind für uns im Prinzip dann irgendwo die Grenzen gekommen, wo wir nicht mehr mitmachen können, weil wir uns letztendlich damit auch gemein machen mit diesen Gemeinden. Heißt noch nicht, dass wir denen den Glauben absprechen, aber das ist das, was wir innerhalb der Gemeinde grundsätzlich sowieso als betrachten als Sünde, ist dann eben dann tatsächlich etwas, wo wir auch sagen müssen, wir können nicht mit jedem mitgehen, der alles Mögliche vertritt. Selbst wenn er Christus als Erlöser noch irgendwo auch drin hat. Denn das Christsein hat praktische Auswirkungen, praktische Konsequenzen. Ja, und letztendlich zeigt das die praktischen Konsequenzen auch letztendlich, wie wir eigentlich die Grundlage verstehen. Nun, warum erzähle ich das? Ich habe es schon angedeutet. Wir haben in unserem Text die Frage enthalten, gilt das Gesetz noch und wenn ja, für wen? Ja, letztendlich war ja das die Frage, auf die Jesus antwortet in diesem Text. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Vielleicht war das die Erwartung der Leute, seiner Nachfolger. Endlich frei vom Gesetz. Wir sehen in unserem heutigen Text, dass Jesus über die Gemeinde im Innern redet. Das Reich Gottes im Innern und dann sein Verhältnis zu denen, die draußen sind, die nicht zum Reich Gottes gehören oder noch nicht. Und das bedeutet für dich, der du Jesus noch nicht nachfolgst, der du Jesus noch nicht als Herrn und Erlöser hast, sind die nachfolgenden Gedanken nicht gemeint, direkt. Warum? Weil Jesus deutlich macht, das Gesetz ist nicht aufgehoben, es gilt immer noch. Aber dieses Gesetz kann nur der halten, der von neuem geboren ist. Denn das hat die Geschichte gezeigt. Kein Mensch kann das Gesetz halten, der ein unerneuertes Herz hat. Und auch die mit dem erneuerten Herzen sind noch am Kämpfen, es zu halten. Und deshalb wäre es ungerecht, dir gegenüber, dir zu sagen, lebe so und du wirst glücklich, wenn wir genau wissen, wenn ich genau weiß, dass du es nicht halten kannst, dann wäre es unbarmherzig, es zu tun. Aber ich lade dich ein, trotzdem weiter zuzuhören. Denn es zeigt dir auf, wie du leben könntest, wie dein Leben aussehen könnte, wenn du dich erlösen ließest, wenn du Ja zu Jesus sagen würdest. Und dazu möchte ich dich einladen. Du kannst dann, wie man im Englischen so sagt, eine informierte Entscheidung treffen. Unser Text macht deutlich in beispielhaften Abschnitten, wie dieses Leben aussehen könnte. Jesus spricht hier über Beispiele des Gesetzes, das Beispiel vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören, vom Vergelten und von der Feindesliebe. Es geht bei diesen Punkten letztlich darum, dass sie eigentlich die 10 Gebote repräsentieren. Und die 10 Gebote, die ja der Kern des mosaischen Gesetzes waren, die gelten auch für uns. Wenn auch die Zeremonialverordnung für uns nicht mehr gelten. Aber die 10 Gebote, die gelten nach wie vor. Und die fasst Jesus zusammen in dem Doppelgebot, Gott mit allem, was wir haben, lieben und den Nächsten lieben. Ja, im Prinzip sind das die ersten 5 Gebote, die mit Gott zu tun haben und die restlichen 5, die mit dem Menschen, zwischenmenschlichen Bereich zu tun haben. Und die letztendlich deutlich dieses Doppelgebot im Detail dann wieder etwas praktischer aufdröseln, was es heißt, Gott zu lieben und was es heißt, den Nächsten zu lieben. Jesus sagt, dass dieses Gesetz, dieses Doppelgebot absolut nicht aufgehoben wird. Jesu Nachfolger sind verpflichtet, Gottes Ordnungen zu halten. Dass sie nur für sie und nicht für die Welt gelten, macht Jesu Aussage am Schluss dieses Abschnitts, wo es um das Gesetz geht, wo er diese Aussage macht, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr kommt da nicht rein, denn das ist das Ziel. Wir sollen ins Himmelreich kommen, aber dahin kommen nur die, die wollen. Also ist es nicht für alle, was Jesus hier sagt. Und Jesus nennt, wie gesagt, diese 5 Bereiche beispielhaft und er macht darin deutlich, wie er das ganze Gesetz verstanden haben will. Kommen wir also zu dem zweiten Punkt, Beispiele im Innern oder für drinnen, für die Gemeinde. Jedes Mal beginnt Jesus einen Abschnitt mit, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist. Und dann kommt, ich aber sage euch. Und man könnte meinen, Herr Jesus stellt sich offensichtlich ganz diametral entgegen dem, was die Alten gesagt haben. Die haben das gesagt, ich aber sage euch was ganz anderes. Ist es so? Das ist weit gefehlt, dieses Verständnis. Er macht deutlich, dass er eine gänzlich andere, aber weiter gefasste Ethik hat, die viel tiefer geht. Auf einer ganz neuen Ebene, auf einer höheren geistlichen Ebene. Für ihn sind Taten, Worte und Gedanken gleichwertig. Das Judentum sah auf das Äußere, auf die äußere Erfüllung des Gesetzes. Und was im Herzen passiert ist, war denen eigentlich völlig wurscht. Hauptsache äußerlich hat es gestimmt. Und Jesus macht deutlich, nein, die Taten und Worte, und Gedanken sind gleichwertig und es beginnt im Prinzip immer in den Gedanken, was wir tun. Nicht erst die Tat des Tötens oder Ehebrechens ist Sünde. Nein, schon die Gedanken, die davor stattfinden, die Gedanken des Zorns, die Gedanken der Geringachtung, die Gedanken, die formulieren, du, mit dir will ich nichts zu tun haben, du bist für mich tot. Schon diese Gedanken sind Sünde, die am Ende zur Tat führen. Nicht nur der begangene Ehebruch ist Sünde, sondern der verborgene, verlangende Gedanken an eine Frau und einen Mann, mit dem man nicht verheiratet ist, das ist Sünde. Warum? Weil aus den Gedanken Taten werden können. Sie sind der Keimling der Sünde. Ja, das sieht so schön aus, dieses kleine Pflänzchen. Und da ist vorher schon etwas passiert. Der Same, den man nicht sieht, der lange in der Erde geruht hat, bis er bewässert worden ist und aufgegangen ist. Und dann kommt dieses harmlose Pflänzchen raus. Und es kann zum riesigen Baum werden. Und kann verheerende Folgen haben. Beim Schwören macht er deutlich, es geht gar nicht darum, bei wem oder was wir schwören. Allein die Tatsache, dass man meint, schwören zu müssen, zeigt schon, welches Verständnis des Redens man eigentlich hat. Nämlich das, dass die Worte nicht immer sagen, was sie sagen. Oder man mit dem, was man sagt, nicht immer meint, was man sagt. Deshalb sagt er ihnen, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ich habe mir gedacht, irgendwie das... Damit können wir wahrscheinlich noch nicht so richtig viel anfangen. Ja, sollen wir ja, ja sagen? Ja, ja. So, das ist, wenn Frau was sagt und der Mann sagt, ja, ja. Ist das gemeint? Nee, das ist nicht gemeint. Jakobus 5,12 macht deutlich, wie dieses Wort Jesu in Matthäus 5,37 verstanden werden soll. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Also das bedeutet, dass wir, was wir reden, sollen wir auch so, genau so, wie wir es sagen, meinen. Da soll kein Unterton, kein Zwischenton, kein Hintergedanke sein. Wir sollen es so, was wir sagen, das sollen wir auch so meinen. Und das, was wir sagen, soll auch so wahr sein. Und ich glaube, das war ein Gedanke, den Andrea getrieben hat, als sie gesagt hat, übrigens für die, die da beim Quiz mitgemacht haben, wir sind da durch manche Länder durchgefahren, wir haben da nicht richtig Urlaub gemacht oder so. Weil sie wahrscheinlich das Gefühl gehabt hat, da ist doch vielleicht ein bisschen leicht Irreführung drin. Und es zeigt auf, man kann die Wahrheit sagen, aber der Sinn dessen, was man eigentlich gesagt hat, kann je nachdem nicht immer klar sein. Und das, was wir sagen, soll auch Gültigkeit haben. Wir sollen nicht mal Ja sagen und im nächsten Moment Nein. Wir sollen nicht ständig unsere Meinung ändern, sodass niemand eigentlich sich auf das, was wir sagen, verlassen kann. Und das ist manchmal schwierig. Für mich ist immer wieder die Herausforderung beim Aldi, die vielen Kassen und ich stehe an einer und auf einmal geht links eine neue Kasse auf. Renne ich jetzt schnell zur nächsten Kasse, damit ich schneller bin und knall dann mit dem Nächsten, der auch dahin will, zusammen? Es gibt einen riesen Bohai. Oder sage ich halt, okay, ich stehe in der Linie und die ist auch gut, kostet mich eine Minute mehr, aber weniger Stress. Ich habe überlegt, was es ganz praktisch für unsere Kreise heißt, dieses euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, Wenn mich jemand um Vergebung bittet, kann ich dann einfach so sagen, ja, ich vergebe dir? Meine ich wirklich mit dieser Aussage, ja, ich vergebe dir, dieses ja, ich vergebe dir? Oder ist es am Ende so, dass ich sage, ja, ich vergebe dir und in meinem Inneren stelle ich dann fest, ja, ich habe ihm vergeben, aber vergessen werde ich das niemals. Und wenn wir es nicht vergessen, dann haben wir es letztendlich nicht vergeben. Sind wir ganz ehrlich. Dann bleibt es auf dem Backburner und sobald etwas Neues dazukommt, wird es einfach draufgeworfen. Und draufgeworfen und draufgeworfen. Irgendwann habe ich so ein Packen an letztendlich Nicht-Vergessenen, dass bei der nächsten Sünde des anderen irgendwann es mir das Zäpfle raushaut und ich ausraste. Warum? Weil ich nicht Ja gemeint habe. Ja, ich habe vergeben. Dass wir nicht schwören müssen, fängt also damit an, dass unsere Rede immer wahr und wahrhaftig ist. Jesus spricht davon, dass wir die Feinde lieben sollen. Man könnte auch sagen, die außerhalb des Reiches Gottes, die sollen wir lieben. Kommen wir also zum neuen Gesetz für draußen. Ja, in unserer nach außen Beziehung. Und ich bleibe noch mal bei unserem Beispiel des Vergebens. Wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Vergebung, nicht nur im Innern, sondern auch im Äußeren, ja, da wird es dann ein bisschen schwieriger. In der Gemeinde kann man sich ja durchringen, okay, ich vergebe ihm, weil er ist ein Bruder, eine Schwester und jawohl, es kostet mich zwar alles, aber ich ringe mich durch. Und wenn es dann nach draußen geht, da kann man sagen, okay, mit dem muss ich ja nicht unbedingt. Bei dem kann ich ja großräumig umfahren. Manchmal müssen wir uns Gedanken sogar verkneifen wie Rache oder Ausgleich. Mit Ausgleich meine ich Vergeltung. Meine ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der ist mir ans Auto gefahren, ich fahre ihm auch ans Auto. Der hat mir Steine in den Garten geworfen, die da nicht hingehören, ich schmeiß ihm auch Steine in den Garten, die da nicht hingehören. Vergebung von uns praktiziert fordert keinen Ausgleich. Und noch weniger die Rache, die meistens über den Ausgleich hinausgeht. Ja, Rache schießt immer übers Ziel hinaus. Selbst wenn man meint, man würde ja nur sich sein Recht wiederholen, es ist meistens, kommt es schlimmer, als es vorher war. Jesus sagt seinen Jüngern, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Sollen wir dem Bösen, dem Satan, dem Teufel nicht widerstehen? In Jakobus 4,7 sagt es Jakobus im Auftrag von Jesus, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also, wie nun? Sollen wir dem Bösen widerstehen oder nicht? Ich meine, dass hier, und es wird auch durch den Kontext deutlich, nicht Satan als solcher gemeint ist, sondern das Böse, das uns begegnet im Verhalten der Menschen um uns herum. Ihr böses Verhalten. Christen sollen lernen, Dinge zu erdulden, die in dieser Welt sowohl nicht als böse erkannt werden und verstanden werden, noch wenn sie als solches verstanden werden, nicht so behandelt werden, wie wir Christen es behandeln. Ja, da gibt es dann tatsächlich mal eins auf die Rübe. Da gibt es tatsächlich mal die Rache. Nein, wir sollen wenn uns Unrecht geschieht, auf die Rache eben nicht sinnen. Warum? Weil Gott möchte, dass wir ihm in solchen Situationen vertrauen. Denn eines ist sicher: Rache kommt, nur nicht unsere. Gott sagt in 5. Mose 23, 35, dass die Rache ist mein. Und Paulus nimmt es auf im Neuen Testament, also nicht, dass wir denken, ja, das ist ja Altes Testament. Paulus nimmt es auf im Neuen Testament, Römer 12, 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Aber zu seinem Zeitpunkt, auf seine Weise. Wir sollen nicht uns zu Rächern machen. Das ist der Grundsatz, der bei diesem Punkt Vergeltung gilt. Nicht nur wir vergelten, nicht wir vergelten, nicht wir verschaffen uns Recht, nicht wir haben die Kontrolle, wenn wir leihen und es uns nicht wiedergegeben wird und wir uns über den Tisch gezogen fühlen, sondern Gott wird uns Recht verschaffen oder auch nicht. Wenn nicht, dann wird er uns auf alle Fälle versorgen, sodass wir keinen Mangel leiden. Denn er sorgt für uns, dass wir keinen Mangel leiden. Jesus will, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dass wir ihm glauben, dass er, dass uns in seiner Nachfolge nichts mangeln wird, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Wir haben bisher nur vom Allgemeinbösen gesprochen, das wir erleben, also was einfach in einer gefallenen Welt an Bösen passiert, was bewusst oder unbewusst uns an Bösem geschieht. Und wir sind ja manchmal auch die Beteiligten, die auch Böses tun. Also es ist ja nicht so, dass wir schon völlig 2 Meter über dem Boden schweben und diese Welt uns nichts mehr anhaben kann. Nun kommen wir zu dem Bösen, das sich in offener Feindschaft uns zeigt. Wie sollen wir mit Feinden umgehen? Wir sollen sie lieben. Warum sollen wir sie lieben? Warum sagt Jesus, dass wir die Feinde lieben sollen? Weil es selber auch tut. Weil das Gott gemäß ist. Gott liebt seine Feinde. Seine Liebe zu uns, zu seinen Feinden, hat ihn dazu gebracht, Mensch zu werden und für uns seine Feinde zu sterben. Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er weiß sogar. Du und ich, wir waren alle Feinde Gottes. Und er hat uns trotzdem geliebt. Also wenn wir Kinder Gottes, wenn wir seine Nachkommen mit seiner Gesinnung sein wollen, dann müssen wir die Feinde lieben. Das bedeutet nicht, dass wir die Feinde nicht mehr Feinde nennen. Unser Professor Huntemann in seiner Vorlesung über dieses Thema hat gesagt, wir müssen nicht unsere Feinde erotisieren. Wir müssen unsere Feinde nicht liebenswert machen, damit wir sie lieben können. Und da hat er was Richtiges gesagt. Das ist das Missverständnis. Und Gott macht die Feinde auch nicht liebenswert. In dem Moment, wo er sie liebt. Er liebt sie, weil er sich entschlossen hat, sie zu lieben. Und wir können uns entscheiden, unsere Feinde zu lieben, wenn sie am unliebenswertesten sind. Man kann nur Feinde lieben, die Feinde sind. Oder? Wenn sie Freunde geworden sind, dann ist es nicht mehr Feindesliebe. Aber sie müssen ja nicht Feinde bleiben. Gott kann sie in seiner Souveränität retten und zu Freunden machen. Es kann durchaus sein, dass mehr und mehr geschieht, was Jesus seinen Jüngern sagt, wenn er in Johannes 15, 19 sagt, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Jesus sagt nicht, möglicherweise hasst euch die Welt, wenn ihr euch ganz schlimm anstellt. Sondern er sagt, weil ihr nicht aus der Welt mehr seid, weil euer Wesen, euer Inneres nicht mehr von dieser Welt ist, weil etwas Göttliches in euch ist und die Welt Gott eigentlich hasst. Deshalb hasst sie auch euch. Sie kann gar nicht anders. Wie verhalten wir uns dann, wenn uns das begegnet? Wenn eine zunehmend entchristlichte Gesellschaft, die auch noch die letzten Reste des Christentums abstreift und dann eben völlig säkularisiert ist, uns als Störenfriede in ihrer neuen Welt betrachtet. Wie verhalten wir uns dann? Wir lieben die Menschen um uns herum. Wir segnen sie, wir beten für sie, wir befehlen sie unserem Gott an. Jesus sagt am Ende unseres Abschnitts, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es scheint fast so, als ob die Feindesliebe ultimative Prüfung ist, ob wir vollkommen werden wollen, ob wir mehr und mehr das Wesen unseres himmlischen Vaters annehmen möchten. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht scharf auf die Situation, wo ich meine Feindesliebe praktizieren muss. Also ich bin nicht scharf drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte eigentlich ein gutes Leben führen. Ich möchte von den Leuten geliebt werden. Ich möchte von ihnen geachtet und wertgeschätzt werden. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Ich möchte mit niemandem Stress haben. Ich möchte keine Feindschaft erleben. Ich möchte nicht, dass sie einen Bogen um mich machen, nur weil ich Christ bin und weil ich als Christ lebe und man das irgendwie doch in meinem Innern spürt und diese geistliche Spannung spüren und dann einen Bogen um mich machen. Ich möchte es nicht. Ich habe schon öfters, und deshalb, manchmal ist es gut, bei Hochzeiten zu predigen, und manchmal denkst du, ist vielleicht doch nicht so gut. Also ich habe schon manche Hochzeit erlebt, wo ich mich hinterher wie ein Aussätziger gefühlt habe, weil eben ein Teil der Leute eben nicht mit Jesus gegangen sind und dann du das Gefühl hattest, du hast denen das Evangelium gepredigt und jetzt machen sie einen Riesenbogen um dich. Noch krasser ist, wenn man bei einer Beerdigung predigt. Aber das passiert einem jetzt schon ein bisschen, aber es kann uns allen passieren, wenn wir den Mund aufmachen und Jesus bekennen. Und die Leute dann irgendwo sagen, nee, also der ist mir zu schräg drauf, der glaubt an irgendwas. Also das gibt es ja überhaupt nicht. Aber wenn ich in die Situation komme, dass ich Feindschaft um Jesu Willen erlebe, dann wünsche ich mir, dass Jesus mir hilft, genau das zu tun, was er hier sagt. Dann wünsche ich mir, dass der Heilige Geist in mir stärker ist als mein Fleisch, als meine Angst, als mein Zorn. Denn manchmal fühlen wir Zorn, wenn wir ungerecht behandelt werden. Dann wünsche ich mir, dass das Wesen Gottes in mir so gewachsen ist, dass ich mit der mir begegnenden Feindschaft wie Jesus umgehen kann und nicht reagiere, wie der alte Mensch reagieren würde. Ich wünsche mir diese Vollkommenheit, von der Jesus hier spricht, und ich möchte mit euch zusammen nun darum bitten, dass er uns hilft, auch die Umstände zu ertragen, die notwendig sind, um diese Form von der Vollkommenheit in uns hervorzubringen. Ich möchte euch einladen, aufzustellen. Und Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du das, was wir nicht können, das, was wir, wo wir denken, das werde ich niemals schaffen, meine Feinde zu lieben. Wenn sie mich wie Jesus ins Gesicht spucken, wenn sie mich schlagen, wenn sie mich foltern, wenn sie alles Mögliche mit mir machen und dann sie zu lieben, wenn sie mir die Kehle durchschneiden, sie zu lieben. Jesus, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, wenn es anfängt, schwierig zu werden in unserem Leben. Dass du uns hilfst, dir treu zu sein. Ich bitte dich darum, dass dieses Wesen, was du in uns hineinlegen willst, Herr, dass dieses Wesen in uns wächst, dass es stark wird, dass es dieses neue Wesen des geistlichen Menschen in uns stark wird und wächst und in der Lage ist, keine bösen Gedanken zu haben gegen den Nächsten, weder in der Gemeinde noch draußen. Nicht mit Lust auf Dinge zu schauen, die wir nicht haben sollen. Dass wir nicht nach Rache, Ausgleich uns ausstrecken. Dass wir lernen, immer die Wahrheit zu sagen, immer das zu sagen, was wir meinen, es zu meinen, wie wir sagen, und dass es wahr ist, was wir sagen. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns zu wahrhaftigen Menschen machst, auf deren Wort, auf deren Zusage andere Menschen bauen können, deren Ja zu einer Sache ein Ja ist, auch wenn sich die Umstände verändern, schwieriger werden. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, auch die Menschen zu lieben, die wir nicht lieben können normalerweise, die für uns nicht liebenswert sind. Ich bitte dich um diese göttliche Agape-Liebe, dass du sie neu in unser Herz hineinfüllst und wir sie weitergeben können, und du durch sie wirken kannst und Menschen erreichen kannst, die, deren Herz hart geworden ist durch ein falsches Verständnis von Liebe, ein falsches Verständnis von Toleranz, was eigentlich Gleichgültigkeit ist. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, mit dieser Liebe und mit gelinden Worten Felsen zu sprengen, versteinerte Herzen zu sprengen und lebendiges Wasser hineinkommen zu lassen, das Wasser deines Heiligen Geistes, und Menschen transformiert werden und verändert werden, neugeboren werden. Ich bitte dich darum, dass du uns gebrauchst und dass, wenn Situationen in unser Leben kommen, die uns bis an den Rand herausfordern, die dazu geeignet sind, uns vollkommen zu machen, dann hilf uns, dass wir die Situationen aushalten und nicht davor weglaufen. Um deines herrlichen Namens willen. Amen.
Vielen Dank, Eugen. Ich möchte zum Abschluss euch noch segnen mit dem heutigen Lehrtext. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Amen.